über morgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Wenn es etwas gibt, bei dem ich ganz schnell die Geduld verliere, dann ist es langsames Internet. Deswegen habe ich auch meine Bauchschmerzen, wenn ich im Homeoffice von woanders als zu Hause arbeiten soll. Zum Beispiel aus dem Van direkt am See oder dem Bungalow an der Küste. Wie Work and Travel aber trotzdem funktionieren kann, was ihr dafür braucht und ob wir zukünftig vielleicht nur noch so arbeiten. Darum geht es in unserer Spezialfolge heute, dem ganzen Gespräch, mit Thorsten Neuhetzki aus dem Inside Digital Team. Er ist gerade mit dem Camper unterwegs. Thorsten Neuhetzki aus unserem Inside Digital Team, den kennt ihr schon von zwei anderen Übermorgen-Folgen über unsere Netze. Und mal schauen, ob das Netz ins Nirgendwo im Erzgebirge für unsere Folge heute ausreicht. Hallo Thorsten, funktioniert's?
Es funktioniert sehr gut. Guten Morgen, Johanna.
Also die Verbindung hört sich sehr stabil an. Wie sieht denn eigentlich dein Setup gerade aus? Du bist ja in einem Camper unterwegs und du arbeitest auch von da. Was hast du alles dabei?
Das Wichtigste für mich dabei zu haben ist ein WLAN-Hotspot, also ein sogenanntes kleines MiFi-SIM-Karte drin. Und das macht hier unser WLAN zum Arbeiten, für den Sohn zum Tablet gucken, für uns abends dann auch mal ein bisschen Netflix oder irgendwas zu gucken. Das ist in der Tat der wesentlichste Bestandteil mit einer Flatrate drin, dass wir überhaupt online kommen. Ansonsten habe ich mein normales Büro-Equipment in Anführungszeichen dabei, will sagen Laptop, Maus, Ladekabel. Und wenn wir denn mal längere Zeit ohne Stromversorgung sind, noch eine Powerbank, so ein Solarding, so ein Jackery mit Solarpanel dran, für den Notfall sozusagen.
Das Setup funktioniert auf jeden Fall. Ich höre dich. Sehen tue ich dich ab und zu mal in ein paar Pixeln, aber das kriegen wir auch schon hin.
Wir sind ja ein Audio-Podcast.
Hattest du eigentlich schon mal eine lustige oder peinliche Panne jetzt, seit ihr beim Camping unterwegs seid?
Nö, in der Tat nicht. Also es hat alles soweit funktioniert. Manchmal ist halt mit dem Strom, dass du überlegst, ja, wo kriege ich jetzt wieder Strom her? Aber in der Praxis war das noch kein Problem, nein.
Womit seid ihr denn eigentlich gerade unterwegs? Also wir wissen jetzt, was du drin hast, aber was ist das Gerät außenrum?
Das Gerät außenrum ist ein gemieteter Camper, also ein klassisches Wohnmobil, teilintegriert, wie ich inzwischen gelernt habe. Wir sagen, es ist ein Peugeot-Fahrzeug, wo dann ein Wohnmobilaufbau drauf gemacht wurde. Und ja, es ist ein relativ analoges Fahrzeug. Das Einzige, was es hat, ist irgendwie 4, 5 USB-A-Ausgänge, um dann mal USB-Geräte zu laden. Ansonsten hat das keinerlei moderne Technik drin. Im Gegenteil, nicht einmal das Autoradio funktioniert vernünftig, weil irgendwas mit der Antenne ist. Also wenn wir unterwegs Musik hören, machen wir das auch über das MiFi und Streaming.
Okay, also technisch ist das Teil von außen nicht ganz so up-to-date, aber alles, was drin ist, dafür umso mehr.
Nachgerüstet durch mich, ja.
Und Mieten machen ja auch sehr viele, ne? Also was kriegt man denn da eigentlich für welchen Preis? Womit muss man da so rechnen?
Es ist schon ziemlich teuer. Also wir sind ja jetzt 2 Monate unterwegs, was, glaube ich, die ganz große Ausnahme ist. Machen wir einfach, weil unser Sohn im Sommer in die Schule kommt und wir haben gesagt, komm, wir nutzen noch mal ein bisschen Elternzeit und ein bisschen Work and Travel und zeigen dem Kleinen mal so ein bisschen Deutschland, uns selber auch, weil wir einfach in Ecken fahren, wo wir bisher beide auch nicht waren. Und was bekommt man? Also wir zahlen mehrere tausend Euro. Bei 2 Monaten musst du schon beim regulären Vermieter von 10.000 Euro ausgehen, die so ein Camper alleine kostet. Und das ist jetzt kein großes Fahrzeug hier. Von daher, wer das häufiger und regelmäßig macht, sollte dann schon mal über den Kauf nachdenken. Für uns ganz klar lohnt sich das nicht, weil wir das wahrscheinlich jetzt nur in dieser Form machen werden und höchstens mal im Sommer dann noch mal irgendwann eine Woche oder zwei. Da musst du jetzt kaufen. Aber ja, du bist mit mehreren tausend Euro für eine lange Strecke dabei.
Wie sucht man sich da das Passende raus? Guckt ihr bei den großen Anbietern, bei den kleinen?
Ich habe bei den großen geguckt, hauptsächlich für die Preisvergleiche. Meine Partnerin hat den Vermieter, wo wir das jetzt gemietet haben, aufgetan. Das ist ein ganz kleines Berliner Unternehmen. Nach meinem Dafürhalten so ein Nebenerwerbsding. Der vermietet 3 Bullis, eine Fasssauna und 2 Wohnmobile. Und war ganz glücklich, dass wir ihm das Ding für 2 Monate am Stück abgenommen haben.
Und eure Kriterien waren ja dann offenbar nicht unbedingt super Glamping und super Technik-Camping mit allem, was außenrum oder und eh schon dabei ist, sondern ihr habt das mitgebracht. Aber das gäbe es ja natürlich auch. Also es gäbe ja auch die Möglichkeit, sich da schon alles voll ausgestattet mitzunehmen. Aber das war für euch jetzt nicht das Kriterium, ne?
Das war alleine aus preislichen Gründen nicht das Kriterium, weil da kannst du noch mal ein bisschen was drauflegen. Also wir wollten es schon sparsam halten, bewusst, weil ja auch die Reise an und für sich viel kostet. Du musst den Diesel bezahlen. Nein, wir haben noch keinen E-Camper hier. Du musst den Diesel bezahlen, du musst die Campingplätze, wenn du mal auf welchen stehst, bezahlen. Du musst die ganzen Eintritte für die Events fürs Kind bezahlen. Also da kommt schon einiges zusammen. Und deswegen wollten wir den Camper so günstig preis-leistungsmäßig halten, wie es ging.
Das heißt, ihr habt viel mitgebracht. Welche Tools und Apps zum Beispiel nutzt ihr so für eure Planung und für eure Aufenthalte, wenn überhaupt?
Ja, verschiedene Apps in der Tat, in der Vorbereitung und jetzt aber auch im laufenden Betrieb. Zum Beispiel Park4Night ist eine App, wo wir immer wieder reingucken, wenn es beispielsweise darum geht, dass wir eine Möglichkeit suchen, um Grauwasser zu entsorgen. Also das ganz normale Spülwasser, Duschwasser, was du hier im Camper sammelst du ja im Tank irgendwo unten drin und den musst du irgendwann mal loswerden. Das sind 100 Liter, das ist dann auch endlich. Die Chemietoilette muss entleert werden, all solche Geschichten. Klar, auf den allermeisten Campingplätzen ist das kein Problem. Die bieten das an. Aber wir wollen eben bewusst nicht nur auf Campingplätzen stehen. Und dafür nutzen wir zum Beispiel Park4Night. Wir haben noch eine andere App. Das wäre übrigens eine Empfehlung für alle, die wirklich so eine Tour mal machen wollen. Das ist das Landvergnügen. Kostet zwar, aber dann kannst du auf so Locations stehen, wie wir jetzt hier gerade stehen. Das ist eine Brauerei im Ort Zwönitz im Erzgebirge. Die wollen für die Übernachtung beim Landvergnügen generell nichts haben, das ist kostenlos. Dafür sollst du in diesem Fall halt im Lohhofladen was kaufen oder hier in einem Biergarten abends dann was essen gehen.
Das ist eigentlich auch ganz praktisch.
Das ist total praktisch,
wenn du überlegst. Ja ohnehin.
Genau, du zahlst für einen Campingplatz in der Regel 30 bis 40 Euro pro Nacht und wenn du den Gegenwert in, was weiß ich, Bier, Honig, Brot investieren kannst, so what, why not? Also das sind die beiden Haupt-Apps, mit denen wir arbeiten. Ansonsten ganz profan eine Excel-Liste, wo wir aufgeschrieben haben, wann wir wo in etwa sein wollen, was wir da machen wollen. Wir haben im Vorfeld Google Maps uns Karten angelegt, wo wir Highlights für den Kleinen als Ausflugsziele uns definiert haben. Also ich stehe zum Beispiel unglaublich auf Murmelbahn. Haben wir Murmelbahn und Labyrinthe und sowas auf unserer Strecke rausgesucht und markiert. Und dann wissen wir halt, wenn wir in die Region kommen, dann gucken wir halt nach, was ist denn wo fahren wir hin? Und welchen Campingplatz steuern wir genau an? Also wir haben vorgebucht wirklich nur ganz, ganz wenige Plätze.
Für alle, die sich jetzt fragen, wieso stört Johanna hier den Thorsten in seinem Urlaub, in seinen 2 Monate Urlaubszeit und Elternzeit? Thorsten arbeitet tatsächlich auch. Deswegen sprechen wir auch hier über Work and Travel, weil du vormittags und auch abends immer mal wieder am Laptop bist und auch weiterhin arbeitest und fleißig Artikel schreibst für NZ Digital. Welche technischen Lösungen hast du da integriert, dass du halt unterwegs auch arbeiten kannst? Also wir haben eben schon über dein Setup geredet, aber vielleicht kannst du es mal im Detail erzählen. Was hast du genau und hat sich schon bewährt so in den letzten Tagen?
Im Prinzip nur den Laptop, den ich auch sonst im Büro, in meinem Homeoffice einsetze. Genau das Ding einfach eingepackt und wenn ich was sehe, was ich schreiben möchte, wenn die Redaktion anfragt, kannst du das schreiben. Ja, setze ich mich abends vor den Camper und oder hier, ich habe neulich während der Fahrt, meine Partnerin ist 1,5 Stunden gefahren und ich habe in der Zeit einen Artikel hier hinten im Wohnraum sozusagen geschrieben. Effektive Zeitnutzung. Ich nutze nichts anderes als im Alltag. Also ich habe meinen Maus eingepackt, ich habe meinen Laptop eingepackt, das Ladegerät, that's it. Hauptsache Internet.
Und das funktioniert über den Router wirklich sehr gut.
Genau, also du hast mir eben gesagt, bei dir komme ich gerade vom Bild her pixelig an, aber für mein Dafürhalten funktioniert es gut. Es ist in der Tat gerade so mit das schnellste Internet, was wir bisher auf der Tour hatten, an dem Standort, wo wir jetzt gerade stehen. Wir hatten aber, wir sind jetzt seit 14 Tagen unterwegs, wir hatten noch kein komplettes Internet-Fail. Also es war dann mal ein bisschen langsam. Es war bei dem Deutschland gegen Spanien-Spiel, da standen wir in der tiefsten Lausitz. Ja, da hat's dann mal ein bisschen gehakt während des Spiels. Wahrscheinlich waren wir nicht die Einzigen, die zu der Zeit das Netz genutzt haben. Da gab's ja auch schon Traffic-Rekorde, habe ich gesehen, von der Telekom. Also ja, da hat's dann mal einfach in der Geschwindigkeit ein bisschen gehakt. Aber ja, ich bin im Telekom-Netz unterwegs und ich habe jetzt in Ostdeutschland, wo wir unterwegs waren, Lausitz, Erzgebirge, ich hatte noch keine Probleme.
Okay, das ist ja das große Thema Nummer 1, das Internet für alle, die unterwegs sind und auch unterwegs arbeiten wollen. Wie bist denn du da generell rangegangen? Hattest du schon was sich eh schon bewährt hatte auf anderen Reisen oder hast du neu angefangen zu recherchieren? Wenn ja, was kannst du da empfehlen?
Ich hatte ohnehin das MiFi schon seit vielen, vielen Jahren, also diesen WLAN-Hotspot, noch aus, ich weiß nicht, seit 10 Jahren oder so habe ich das Ding gefühlt. Habe ich einfach wieder eingesteckt, wieder in Betrieb genommen. Und ansonsten habe ich mir in der Tat jetzt eine extra SIM-Karte dafür gebucht, eine Unlimited Flat bei der Telekom, weil alleine, wenn wir hier anfangen zu streamen, das Datenvolumen dermaßen brutal in die Höhe geht. Also in der ersten Woche haben wir 60 Gigabyte durchgebracht. Das machst du nicht mit einem normalen Smartphone-Tarif, da brauchst du die Unlimited Flat. Aber das liegt halt auch dran, dass unser Sohn dann schon mal Tablet guckt abends oder Sandmännchen und so weiter. Wir haben natürlich die Fußballspiele unterwegs über Streaming geguckt, weil dieser Camper, ich habe gesagt, der hat keine Technik drin, sprich auch kein Fernsehen, kein gar nichts, keine Satellitenantenne. Also wenn wir Fernsehen gucken wollen, müssen wir es übers Internet machen und ja, da kriegst du halt Datenvolumen zusammen.
Hast du da auch irgendwelche Apps, die du nützlich findest für das Arbeiten unterwegs?
Das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ist im Vorfeld dieser Podcast-Aufzeichnung. Eigentlich wären wir heute woanders gewesen, sind das aus zwei Gründen nicht. Der eine Grund ist, dass an dem Ort, wo wir eigentlich geplant hätten sein wollen heute, ich voraussichtlich kein Netz gehabt hätte. Und das ist das Einzige, was ich da mal nachgeguckt habe. Da habe ich bei Telekom auf der Verfügbarkeitsseite nachgeguckt und habe bei Cellmapper, das ist so ein User-Generated-Content, nachgeguckt, wo sind die nächsten Telekom-Sendemasten, habe gesehen, ah, da könnte schwierig werden. Aber der Verlauf unserer Reise hat es jetzt eben auch ergeben, dass wir erst übermorgen an diesem Ort sein werden. Und von daher alles entspannt.
Ich erinnere mich, ich habe nämlich diese Nachricht bekommen von Thorsten mit diesen wunderschönen roten Punkten, wo kommt das Netz an, und dieser kleine Campingplatz, der genau zwischen diesen zwei roten Punkten war.
Genau. Und Johanna nur, oh mein Gott.
Also ich freue mich über eure Verzögerung, es ist alles gut gegangen.
Ich war gestern Abend auch sehr glücklich, als wir hier ankamen. Das erste, was ich gemacht habe, Speedtest, 20 Mbit läuft, super, passt, kriegen wir hin.
Ja, das ist ja auch so ein Ding. Man testet einfach sofort alles für den nächsten Tag, weil besser abends noch irgendwie schnell mal eine Lösung finden, als morgens im Stress zu sein.
Genau, wobei in diesem Fall ist natürlich so, wir waren jetzt verabredet für diese Aufzeichnung. Ansonsten ist mein Work and Travel Glück ja bei Inside Digital, dass ich einfach machen kann, was ich will sozusagen. Also mit Geschäftsleitung und Redaktionsleitung ist abgesprochen, arbeite dann, wenn du Bock hast, arbeite dann, wenn du Zeit hast, wenn du Themen hast. Ich habe mich zu nichts verpflichtet, das ist quasi, ich arbeite quasi gerade wie ein Freelancer und nicht wie ein festangestellter Redakteur.
Du hast halt auch keine Meetings, wo du dann nachher mit ein paar Pixeln im Teams-Meeting zum Beispiel sitzen musst. Das ist natürlich auch ein Vorteil.
Richtig. Also Redaktionskonferenzen und so weiter lasse ich alles aus in der Elternzeit. Dafür ist es dann halt die Elternzeit.
Wie können wir das denn so in Zukunft noch verändern oder optimieren? Was glaubst du? Welche Entwicklungen könnten da so in der Kommunikationstechnologie das Arbeiten und Vernetzen auch von unterwegs verbessern?
Oh, schwierige Frage. Schwierige Frage. Ich bin wieder beim Internet, was schon auf Dauer noch besser sein muss. Auch da wieder Anekdote von gestern Abend hier, der Biergarten nebenan, habe ich mitgehört, guckten zwei auf ihr Handy. Ich habe kein Netz. Hast du was? Nö, hier kommt auch nichts an. Also es ist am Ende wirklich eine Netzfrage und eine Glücksfrage, ob du ein Netz hast. Solche Geschichten wie Starlink könnten solche Work-and-Travel-Geschichten vereinfachen. Ehrlicherweise habe ich aber jetzt auf diesen 14 Tagen, ich habe wegen unseres Gesprächs explizit darauf geachtet, auf den Campingplätzen, ich habe nicht eine einzige Starlink-Schüssel irgendwo gesehen. Es sind eher dann Fernsehschüsseln, die aufgebaut werden, und die gibt es noch und nöcher, als dass es Internetschüsseln gibt. Aber wahrscheinlich, auch wenn ich mir das Publikum auf den Campingplätzen so angeguckt habe, das ist jetzt nicht die klassische Work-and-Travel-Klientel gewesen. Sowas kann es verändern, und ansonsten hat sich ja, glaube ich, durch die Corona-Pandemie und das mobile Arbeiten schon grundsätzlich was verändert. Jetzt waren wir als Inside Digital schon auch vor Corona relativ offen für Homeoffice und mobiles Arbeiten und so weiter. Was ich aber so aus dem Umfeld mitkriege, ist, es hat das viel verändert, dass Firmen generell aufgeschlossen für sowas sind. Also auch von meinen ehemaligen Kollegen aus anderen Firmen sehe ich jetzt auch Leute, die laufend irgendwie mit dem Camper unterwegs sind und mal hier arbeiten, mal da arbeiten. Oder eben auch im Außendienst mit dem Camper und mobil arbeiten. Das hat durchaus Einzug erhalten, und das wird, glaube ich, auch weitergehen.
Ja, die Firmen sind aufgeschlossen, jetzt musst du noch die Technik irgendwie aufschließen zu den Firmen.
Und weniger Pixelmatsch mitliefern.
Ja, genau. sonst sind die Tage, wenn man sich dann wirklich mal wieder live sieht, umso besonderer. Und so siehst du eigentlich aus, Thorsten, sehr schön.
Genau.
Das zweite große Thema nach dem Internet ist ja, finde ich, die Energieversorgung. Du hast vorhin schon gesagt, du hast eine Powerstation, mit der du unterwegs bist, Solarpaneele. Was für Technologien hast du da im Einsatz? Hast du was getestet, auch schon vorab? Was hast du da als Bestes mitgenommen?
Naja, die Powerbars, Powerbanks, ehrlicherweise habe ich nicht getestet. Das war nicht mein Beritt. Ich habe bei den Berliner Nextbit-Kollegen im Büro dann so eine kleine Jackery, die, was hat die, halbe Kilowattstunde, eine Kilowattstunde drin? Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht. Aber das Wichtigste für mich, sie hat eine 230-Volt-Steckdose. Ich habe ja vorhin gesagt, hier im Camper, wir können über USB-A können wir Geräte grundsätzlich laden. Damit könnte ich sogar meinen Laptop laden, wenn es auch gefühlt 2 Tage dauert. Aber einige Geschichten kannst du eben nur mit einem 230 Volt Stecker laden. Und dafür ist diese kleine Powerbank, Powerbar, sehr, sehr wichtig für mich. Das haben wir auch schon, elektrische Zahnbürste beispielsweise. Kannst du nur über 230 Volt laden. Hat jetzt nichts mit Arbeiten zu tun, ist aber, sollte man vielleicht dann doch ab und zu mal laden. Dafür ist es durchaus nützlich, sowas dabei zu haben. Hätte ich mir das jetzt gekauft für die Reise? Wahrscheinlich nicht. Ist es nützlich? Ja, absolut. Und wir haben es auch definitiv schon das ein oder andere Mal genutzt. Und es ist definitiv auch nützlich, wenn hier der Arbeitsrechner leer ist. Es ist keine normale Steckdose in der Nähe und ich will aber arbeiten, ich muss was arbeiten. Das Ding schnell wieder vollkriegen, darüber funktioniert 1A. Würde ich das häufiger machen, hätten wir einen größeren Camper, würde ich mir wahrscheinlich sogar eine größere Powerstation reinpacken, einfach um flexibler zu sein. Eine größere hätte ich in dieses Mobil nicht reinpacken können, weil wir einfach schon bei den 3,5 Tonnen, die das Ding haben darf, sind wir genau dran.
Das ist das nächste Ding, ne? Da ist ja nicht so viel Platz drin. Also welche platzsparenden Technologien könnten dann diesen begrenzten Raum da möglichst effizient ausfüllen?
Größere Camper.
Glaubst du, dass das der nächste Trend ist? Dass wir werden einfach Technik nicht mehr kleiner machen, sondern wir machen einfach die Technik, also das Drumherum, um die Technik größer?
Naja, ehrlicherweise ist ja alles schon relativ klein. Also wenn ich mir meinen, es ist ja, what you pay is what you get. Wenn du viel investierst, viel in einen Laptop investierst, hier die Apple Air MacBooks, was weiß ich, wie die heißen, da zahlst du ein Heidengeld für, hast aber ein ultraflaches Tablet, was kaum was wiegt. Oder die neuen Huawei's, die jetzt gerade vorgestellt wurden, 900 Gramm für einen Hochleistungslaptop. Ja, zahlst aber auch 2000 Euro für. Aber viel kleiner und günstiger kann es fast nicht mehr werden. Wenn ich mir jetzt hier das Setup, wie ich hier jetzt gerade im Camper sitze, anschaue und überlege, das Paket, was ihr mir geschickt habt mit dem Podcast-Mikro, war das fast das Größte, was in meinem Setup jetzt hier irgendwie eine Rolle spielt. Also das Paket an und für sich, das Mikro ist selber ist dann auch relativ klein. Ich wüsste nicht, wie das kleiner werden sollte, könnte. Diese Powerstations, das sind ehrlicherweise ziemliche Klopper. Also gerade wenn du da viel Leistung haben willst, was ich da schon gesehen habe, das würde ich mir hier nie im Leben in dieses Wohnmobil reinpacken, weil wir einfach gnadenlos überladen werden und ja keinen Platz mehr hätten. Das müsste vielleicht noch mehr integriert werden in die Camper. Es gibt mit Sicherheit auch Camper, die integrierte Wechselrichter, was weiß ich was drin haben, dass auch wenn du frei stehst, du 230 Volt Steckdosen haben kannst. Geht hier halt nicht. Hier können wir 230 Volt nutzen, wenn wir Landstrom haben. Also sprich Stromversorgung von außen auf dem Campingplatz. So, solche Geschichten, dass diese Powerstations kleiner werden, das könnte noch so ein kleiner Gamechanger werden. Ansonsten wüsste ich nicht, was du da noch kleiner machen kannst, willst, wie auch immer. Es ist am Ende eine Preisfrage, wie bei allem.
Was siehst du denn bei euren Nachbarn oder bei allen, denen du sonst so begegnest? Also wie unterschiedlich campen die Leute? Hast du schon was gesehen, wo du denkst, ey, das ist eine ziemlich coole Lösung? Oder auch im Gegenteil, hey, da wüsste ich jetzt eine ziemlich bessere Lösung.
Na, neidisch bin ich auf alle, die eine Satellitenantenne dabei haben, in der Tat, und einen Fernseher. Das fehlt uns halt. Also wenn wir gucken, gucken wir auf dem Tablet. Das ist, naja, war jetzt Fußball-EM. Wo ist der Ball? Da ist er.
Welcher Pixel ist es?
Welcher Pixel ist es, genau. Was aber nicht am Netz lag, sondern eher an der Bildschirmauflösung. Nee, ansonsten, ich habe relativ wenig Technik in den anderen Wohnmobilen, Campern gesehen. Jetzt bin ich natürlich auch nicht überall rein und habe gesagt, hallo, ich bin Thorsten, kann ich mal gerade deine Technik hier checken. Das, was du von außen gesehen hast, ja, du siehst einigen Wohnmobilen an und da geht's jetzt eher um die Wohnmobile als um die Technik innen drin zum Arbeiten, was so die Ausrichtung angeht. Ich habe ein Wohnmobil gesehen, das ist ja immer die Frage, steht ein Wohnmobil gerade oder steht es schief, wenn du irgendwo parkst? Weil du willst ja nicht schief stehen und über Nacht fließt dir dein ganzes Blut in den Kopf beispielsweise. Oder dir kullert hier irgendwas vom Tisch. Du willst, dass dein Wohnmobil gerade steht. Dafür nutzt du idealerweise eine Wasserwagen-App, die du auf den Boden legst und siehst, okay, steht gerade, steht nicht gerade. Und wir machen es halt so, dass wir so Stützen haben oder so Keile haben, wo wir mit dem Rad drauffahren, dann steht's gerade, idealerweise. Bei den Wohnmobilen, wo du ein bisschen mehr Geld ausgibst, funktioniert das Ganze automatisch. Ich habe ein Wohnmobil gesehen, das stand nicht mehr auf Rädern, das stand auf 4 Stützen, komplett automatisch ausgerichtet in Waage und konnte auf dem schiefsten Gelände stehen. Also sowas, das ist dann Technik, auf die ich jetzt hier im Camper Life ein bisschen neidisch bin, ja.
Ja, preislich und technisch nach oben gibt es ja ehrlich gesagt überhaupt gar keine Grenzen. Auch auf jeder Technik- und Campingmesse sind da ziemliche Hightech-Geräte unterwegs. Was ich gelesen habe, viele haben ja auch ein bisschen Bammel, dann den Camper mal alleine irgendwo stehen zu lassen. Habt ihr das auch? Also habt ihr so Sicherheitssysteme installiert? Das gibt es zum Beispiel schon so Alarmanlagen, Überwachungskameras und Co.?
Nee, haben wir nicht. Wir lassen das Wohnmobil allerdings über Nacht auch mit einer einzigen Ausnahme nicht alleine. Die eine Ausnahme ist gut gegangen. Sprich, da stand es alleine an einem Bahnhof und wir waren nicht da. Da ist nichts passiert. Nein, wir haben hier nichts ausgerüstet, nichts nachgerüstet. Wir haben höchstens die Versicherungsprämie ein bisschen hochgeschraubt, haben unsere Laptops die eine Nacht mitgenommen, wo wir nicht am Wohnmobil waren, also die Wertsachen eben mitgenommen und das Risiko eingegangen. Wäre es mein eigener, würde ich hier, glaube ich, schon was ausrüsten und vielleicht die ein oder andere Blinkkamera, Amazon-Überwachungsgedöns, was weiß ich was, die kosten halt einen 20 oder ne, deswegen günstig. Das WLAN wird hier ohnehin laufen und dann hättest du die Gewissheit, dass du, wenn denn jemand reinkommt, zumindest auch ein Bild von dem hast und vielleicht lässt sich darüber ja was machen. Wir für uns jetzt hier, nein. Ich habe eher umgekehrt zu Hause die Wohnung in Berlin ein bisschen hochgerüstet, dass ich jederzeit sehen kann, ist da alles in Ordnung? Weil wenn du 2 Monate deine Wohnung nicht siehst und nicht weißt, was ist da los, ist das auch ein komisches Gefühl. War jetzt aber auch relativ easy, weil ich eh schon eine sehr smarte Wohnung habe, von daher war das keine große Rocket Science. Aber ich kann immer mal nachgucken, passt alles auf der Terrasse, passt alles im Wohnzimmer.
Gutes Stichwort. Smart Home Technologien gingen ja auch im Van. Also je nachdem, du kannst ja auch deinen Van zum Smart Van machen mit intelligenter Beleuchtung etc. pp. Oder auch mit Sicherheitstechnologien. Was genau hast du da? Was würdest du empfehlen? Du hast eben schon kurz von den Kameras gesprochen. Hast du noch andere Sachen?
Wäre es meiner, würden wir das häufig machen. Wäre ich komplett Work and Travel unterwegs und hätte überhaupt keine Wohnung mehr? Ja, auf jeden Fall. Dann hätte ich aber auch ein größeres Wohnmobil.
Was für Technologien würdest du denn dann da einbauen? Könntest du dein Setup von zu Hause direkt mitnehmen oder würdest du sagen, nee, da bräuchte ich doch was anderes? Und wenn ja, auf was würdest du da achten?
Nein, da haben wir wieder das Stromthema. Also ich habe zu Hause natürlich einen zweiten großen Monitor, der mir hier in der Tat auch ein bisschen fehlt. Brauchst du wieder eine 230 Volt Steckdose für, ist nicht immer da. Der Jackery schafft das dann auch nicht den ganzen Tag. Jedenfalls nicht die Version, die ich dabei habe. Das wären so Sachen, wo ich dann umdenken müsste, wo man über die Stromversorgung anders denken müsste und so weiter. Ansonsten, wie gesagt, ich habe das Setup weitestgehend dabei. Was ich noch geändert habe bei dem Setup, was ich dabei habe, ist, dass ich eine App gefunden habe, wie du ein normales Android-Tablet als zweiten Bildschirm nutzen kannst, was aber ehrlicherweise auch nur mäßig funktioniert, weil es dann, also es funktioniert über WLAN und über den WLAN-Hotspot, den wir dabei haben. Es ist relativ pixelig, es ist sehr, sehr klein. Wenn es denn jetzt darum geht, irgendwie einen zweiten Bildschirm zu haben, um eine Information da dauerhaft zu sehen und aufgrund dieser Information, eine Tariftabelle beispielsweise, aufgrund dieser Information dann einen Text zu schreiben, dafür ist es gut, aber ich kann diesen Tablet-Bildschirm nicht so einsetzen, wie ich einen normalen zweiten Bildschirm einsetzen könnte.
Für viele ist Camping ja auch, also ist halt auch nicht Glamping. Also wir haben in der Folge mit Melli Ebeling von Happy Camping eben auch darüber gesprochen oder sie hatte auch ganz viel gesagt, eben das ist so ein bisschen was Rustikaleres. Es ist eben nicht Glamping mit ganz viel Technik. Aber es gibt ja solche smarten Campsites zum Beispiel, wo Hightech-Infrastruktur da ist. Bist du an so einer vorbeigefahren oder wie glaubst du, würden so Campingplätze der Zukunft aussehen? Bleibt das so ein bisschen in unserem üblichen Camping oder glampen wir alle in 20 Jahren?
Also die wenigen Campingplätze, die wir bisher gesehen haben, das war eher Camping als Glamping, auch wenn einer, die hatten 2 Zelte da aufgebaut und hatten das als Glamping bezeichnet. Ich habe keine Ahnung, wie diese Zelte von innen aussah, ob das wirklich Glamping war oder ob das einfach nur Keyword-Dropping war. Also es scheint alles noch, zumindest da, wo wir bisher unterwegs waren, sehr analog, sehr rustikal zu sein, was die Technik und die Sanitärgebäude angeht. Ich weiß aber aus der Vorbereitung, dass es auch in Deutschland auch andere Campingplätze gibt. Es gibt 5-Sterne-Campingplätze, es gibt technisch hochgerüstete. Da tut sich schon was. Wo man es ein bisschen merkt, dass die Digitalisierung Einzug erhält, war ein Campingplatz, wo du nicht mehr die klassische 50-Cent-Münze in die Dusche werfen musstest oder in den Duschautomaten, um dann mal 5 Minuten duschen zu können, sondern du kriegst eine NFC-Karte. Und hast die vor die Dusche gehalten und dann wurde minutengenau, wenn du Start-Stopp gedrückt hast, wurde die Dusche berechnet. Also es geht ein wenig in Richtung Digitalisierung. Was immer mehr eine Rolle spielt, ist das Thema WLAN auf Campingplätzen, dass die von sich aus auch WLAN anbieten, teilweise kostenlos, teilweise kostenpflichtig, teilweise weißt du nicht, wie du ans WLAN-Passwort kommst, weil du zwar ein SSID siehst im Handy, aber es ist verschlüsselt und nirgendwo wird damit geworben, wie du jetzt an das Passwort kommst, ob es überhaupt was kostet. Also in der Richtung WLAN und so ein bisschen die Infrastruktur digitalisieren, da tut sich schon was.
Auf die Zukunft werfen wir gleich noch einen ganz kurzen Blick, aber eine kurze Zusammenfassung von dir. Welche Technologien und Gadgets würdest du anderen Reisenden empfehlen, die jetzt auch sich mit dem Van oder Camper aufmachen? Hast du vielleicht eine Top 3? Was braucht man unbedingt?
Wenn man was mit Internet machen möchte, würde ich auf jeden Fall zu so einem WLAN-Hotspot, einem MiFi raten. Da auf eins achten, was nicht auf 230 Volt Versorgung angewiesen ist, sondern eben ein Akku hat, über USB geladen werden kann und dann gib ihm. Das läuft dann einfach dauerhaft und wenn du so ein 230 Volt Gerät hast, brauchst du halt irgendwoher den normalen Strom und hast dann beispielsweise während der Fahrt kein Internet. Das wäre das eine. Ich würde schon, wenn man lange unterwegs ist und auch vorhat, viel frei zu stehen, also nicht auf Campingplätzen zu stehen, würde ich schon zu so einer kleinen Powerstation mit Solar raten. Die musst du jetzt nicht unbedingt über Solar laden. Ehrlicherweise diese 40 Watt Peak, die dieses Solarpanel hat, das ist eher so just for fun. Du kannst es eben auch, wenn du denn mal Landstrom hast, über Landstrom laden oder über 12 Volt beim Fahren. Und das Dritte, einen vernünftigen Camper.
Damit fängt alles an.
Damit fängt in der Tat alles an, weil das merken wir halt hier. Wir merken dann schon jetzt hier im Erzgebirge und wir fahren noch Richtung Alpen, den Preis, die Leistung des Campers, also wenn es hier bergauf geht und es ist nur das Erzgebirge, der hat schon zu kämpfen. Und das sollte man je nachdem, wo man hinfährt, halt auch bedenken, dass man vielleicht nicht untermotorisiert unterwegs ist.
Passt zum Zukunftsthema, wo ich nochmal kurz hin will. Gibt es aktuelle Technologietrends so in dem Bereich, die du besonders spannend findest? Vielleicht ja auch so ein bisschen mal in die Richtung E-Mobilität oder zukünftig irgendwann mal autonomes Fahren im Van-Leben?
Oh, schwierig. Schwierige Frage, Johanna. muss ich ehrlicherweise passen bei der Frage, weil ich dafür viel zu wenig in diesem Camperleben und in dem, was sich da auf dem Markt tut, unterwegs bin. Vielleicht ändert sich das durch diese Reise. Also die ersten 2 Wochen waren schon so, dass wir gesagt haben, auch könnten wir mal häufiger machen. Und dann werde ich mich damit wahrscheinlich auch mehr auseinandersetzen. Jetzt war es wirklich so dieses praktische, wie funktioniert es überhaupt? Weil es ist unsere erste Campingreise überhaupt. Ich war das letzte Mal mit meinen Eltern campen, da war ich 10. Das ist ein paar Jahrzehnte her.
Ja.
Und seitdem hat sich eine Menge getan. Das kann ich dir doch sagen.
Mal gucken, ob du trotzdem vielleicht einen Zukunftsblick geben kannst. Also vielleicht gibt es ja so ein Camping-Utopia, was du mal malen könntest.
Ich glaube, dass sich sehr, sehr viel mehr Richtung Solar tun wird, dass die Camper Solar integriert haben werden, dass du eben nicht mit so einer nachgerüsteten Lösung unterwegs sein musst. Ich glaube, dass sich beim Internetthema und WLAN-Thema in den Campern was tun wird, dass die vielleicht selber von sich aus schon WLAN-Hotspot integriert haben oder einen Starlink, you never know. Ich glaube, da wird sich was tun.
Und irgendwann sehen wir dich dann gar nicht mehr, dann wohnst du nur noch in deinem Camper.
Ah, weiß ich nicht, ob ich das, also so schön das ist, aber ehrlicherweise eine richtig schöne Dusche und ein richtig schönes Bett ist auch eine Menge wert.
Und falls ihr es gehört habt, ab und zu mal Eicheln, die auf das Dach gefallen sind.
Richtig.
Von Thorstens Camper. Das sind diese kleinen Mini-Explosionen, die ihr im Hintergrund gehört habt.
Es war eine sehr unruhige Nacht. Es fing erst an zu stürmen und dann zu regnen. Und wir stehen unter großen Eichenbäumen hier auf diesem Brauereigelände. Und es war sehr schön. Wir haben beide kurz nachts überlegt, parken wir den Camper gerade nochmal um. So nachts um 3. Nee, wir sind dann doch wieder eingeschlafen.
Macht's ja auch irgendwo aus, so ein bisschen diese Atmosphäre.
Genau.
Ich wünsche dir noch eine gute Zeit im Camper, Thorsten. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast in der Elternzeit und auf ein paar weitere Fahrten mit gutem Internet.
Vielen Dank, Johanna. Bis dann. Ciao.